Wäre unser Posteingang ein richtiger, echter Briefkasten, dann müssten wir ihn inzwischen größer und größer und größer basteln. Von Ihnen, von euch kommen immer wieder so viele E-Mails und Nachrichten. Und deswegen gibt es auch heute wieder eine Wundertüte, eine Fragenfolge für euch alle.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Ich finde das Bild mit dem richtigen Briefkasten so schön. Dann wären bestimmt auch handgeschriebene Fragen an dich dabei, Anne. Legen wir los.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Innere Medizin, Präventiv- und Ernährungsmedizin, und
Kirsten Frintrop, Redakteurin und neue Co-Host dieses wunderbaren Podcasts. Ich nehme also den Platz von Andrea ein. Ich bin begeisterte Zuhörerin und ich bin ein Fan von deiner ganzheitlichen Betrachtungsweise auf den Menschen, Anne. Also so viel dazu. Und ich bin deswegen sehr glücklich darüber, dich und unsere Hörer und Hörerinnen hier bei so wichtigen Themen ab jetzt begleiten zu dürfen.
Und das ist auch wunderschön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Doc Fleck sozusagen.
Dankeschön.
Und dann stürzen wir uns jetzt gemeinsam ins Abenteuer und öffnen die knisternde Wundertüte.
Los geht's. Mit Hörerin Iris. Ihre Schwester ist 49 Jahre alt, leidet seit ungefähr 10 Jahren ziemlich doll am Raynaud-Syndrom. Anne, musst du gleich noch mal einmal erklären.
Mach ich.
Sie schreibt: Ich bin 3 Jahre jünger als meine Schwester und merke seit einigen Jahren, vor allem wenn es draußen kälter wird, dass meine linke Hand manchmal etwas länger braucht, um wieder warm zu werden. Zum Beispiel, wenn ich kühlschrankkaltes Gemüse schneide und mit der linken Hand festhalte oder wenn ich lange im See geschwommen bin. Ansonsten habe ich noch keine Symptome und achte darauf, Hände und Füße schön warm zu halten. Wir beide sind schlank, sportlich und ernähren uns gesund und nehmen auch die von dir, von Anne Fleck, empfohlene Nahrungsergänzung ein. Was kann ich noch tun, um ein mögliches Auftreten des Raynaud-Syndroms aus dem Weg zu räumen? Und gibt es für meine Schwester noch andere Ideen, das Raynaud in Schach zu halten?
Also erstens mal danke an die liebe Iris, dass sie sich an uns gewendet hat, weil wir sind ja auch quasi der Briefkasten und die Adresse, um Krankheiten vorzubeugen und zu verhindern. Das ist ja aus meiner Sicht, vorbeugen ist die beste Medizin. Jetzt mal für alle zum Einordnen, was ist das eigentlich? Raynaud, also ist jetzt kein Auto, Raynaud, das schreibt sich Raynaud-Syndrom, ist gar nicht so selten. Das ist eine vasospastische Störung. Das heißt, die kleinen Arterien, vor allen Dingen in denen die Arterien der Haut, die ziehen sich übertrieben zusammen. Und das kommt oft, lustigerweise auch bei schlanken Menschen, zustande, ausgelöst durch Kälteexposition, aber auch durch emotionalen Stress. Diese Symptomatik manifestiert sich in 2 Formen und das habe ich auch in meiner ärztlichen Praxis, auch in meiner jahrelangen ärztlichen Ausbildungszeit und Facharztzeit als Rheumatologin sehr oft gesehen. Mhm. Es gibt das primär, also idiopathisch, ohne dass irgendeine Erkrankung damit einhergeht. Da muss man sich auch nicht so Sorgen machen. Es gibt aber auch die sekundäre Form und da schlummern dann potenziell Krankheiten dahinter. Also zum Beispiel rheumatische Erkrankungen können auch ein Raynaud-Symptom haben. Und das wäre jetzt mein dringender Rat. So wie die Hörerin das beschreibt, scheint es ja ein klassisches, normales, idiopathisches Raynaud zu sein und nicht mit Krankheiten assoziiert. Aber wenn man so etwas hat, also das geht dann zum Beispiel los, dass es sich, erst ist der Finger ganz weiß, dann wird er blau, violett und dann rötlich. Das nennt man auch die Trikolore. Mhm. Ja, wie so französische Flagge am Finger nacheinander. Das kommt durch den Spasmus der Gefäße zustande. Dann gibt es zu wenig Sauerstoff im Blut. Dann wird der Finger bläulich. Und dann, wenn er sich wieder erwärmt und reperfundiert, dann ist er rot. Und das geht auch oft mit Kribbeln, Taubheit und Schmerzen einher. Das dauert manchmal nur Minuten, manchmal länger. Und in so einem Fall würde ich natürlich, falls noch andere Symptome dazu kämen, auf jeden Fall eine internistisch-rheumatologische Diagnostik anstreben. Das wäre jetzt ein Tipp für die Schwester und auch für die Iris. Und was kann man denn tun? Sie macht schon ganz viel richtig. Also, dass man überhaupt sich warm hält, auch im Winter. Jetzt ist es ja auch mal so schön. Ich finde das auch mal ganz schön kalt. Also angenehm, wenn man schön warm eingepackt ist natürlich. Also auch Hände warm halten, Handschuhe. Und auch Handwärmer, Fußwärmer werden von Betroffenen genutzt. Man sollte auch schauen, dass man diese plötzlichen Temperaturwechsel in Schach hält. Also zum Beispiel, wenn man im Gefrierschrank was holt. Ne? Das könnte auch so eine kleine Gefahrenzone sein. Und was kann man jetzt aus Sicht des Lebensstils tun? Man sollte natürlich die Gefäße pflegen. Und das tut man auch zum Beispiel, indem man auf das Rauchen verzichtet, weil Rauchen macht eine Gefäßverengung. Das ist also ein kritischer Verstärker. Auch Koffein aus Kaffee, Tee, Cola oder Tein aus Schokolade können das triggern. Und man sollte natürlich die klassischen Dinge berücksichtigen. Regelmäßig bewegen, die Zirkulation anregen, also auch Radfahren, Schwimmen. Jede Art von Bewegung ist empfehlenswert. Und ich würde ausdrücklich auch warm essen und warm trinken in so einem Fall empfehlen. Und wenn das Ganze jetzt doch etwas hartnäckiger ist, ich möchte jetzt nicht zu weit und zu tief da eingehen, nur sei nur so viel noch gesagt, es gibt auch pharmakologische Therapiemöglichkeiten, die man einsetzen kann, um jetzt sehr starke Probleme in den Griff zu bekommen. Und klassischerweise ist auch ganz wichtig die Therapie mit hochwertigen Omega-3-Fetten. Es gibt auch eine gewisse Studienevidenzlage, nicht nur für Omega-3, sondern auch für Ginkgo, Ginkgo biloba als Nahrungsergänzung und schwache Evidenzen sogar für Nachtkerzenöl. Also das sind alles Dinge, die man hier ins Feld führen kann. Ich hoffe, dass es hilft und ich würde natürlich von der Ernährung immer auch grundsätzlich bei dieser darmgesunden, anti-entzündlichen Ernährung bleiben, wie ich es ja in der Doc-Fleck-Methode schon seit Jahren empfehle. Das heißt, viele Antioxidantien, grünes Blattgemüse, Beeren und auch bestimmte Lebensmittel können die Zirkulation verbessern. Das möchte ich ja auch noch allen zurufen, die betroffen sind oder vorbeugen wollen. Dazu gehört Knoblauch, grünes Blattgemüse und rote Beete. Und was auch die Wärme verbessert, zum Beispiel aus Sicht der traditionellen asiatisch-chinesischen Medizin, sind solche Dinge wie Ingwer, Chili, Kurkuma und Cayennepfeffer. Merkt man auch. Also wenn mir sehr kalt ist, dann hole ich mir gerne mal so eine schöne getrocknete Chilischote und mache mir die übers Essen. Und dann merke ich, zack, ist mir wieder warm. Also in diesem Sinne, alles Gute.
Dann gehen wir rüber zu Tino. Ich melde mich zum Thema Wasserkefir. Diesen setze ich immer mit Rohrrohrzucker an, ungeschwefelten Trockenfrüchten, halbierten Limetten und Kurkuma-Stückchen. Mit dieser Kombination habe ich nach rund 2 Jahren meine ganz persönlich bevorzugte Geschmacksrichtung gefunden. Nun zu den Fragen dazu. Kann ich Wasserkefir täglich konsumieren? Welche Menge ist ernährungsmedizinisch zu empfehlen? Und wie ist der Alkohol zu bewerten, der im Rahmen des Fermentierungsprozesses in kleinen Mengen entsteht?
Also vielen Dank für diese Frage. Du siehst, Kirsten, was wir hier für tolle Menschen da draußen haben, die unsere Arbeit schätzen und die uns auch fordern. Ja. Also, und deswegen, ich lerne ja auch durch solche Sachen auch ja seit so vielen Jahrzehnten in der Praxis die Arbeit. Und auch solche Fragen bringen einen natürlich auch wieder zum Nachdenken und Recherchieren. Also um die Frage gut zu beantworten, Wasserkefir kann auf Basis der aktuell vorliegenden Evidenzen, Studienlage, soweit unbedenklich täglich konsumiert werden. Ich bin aber immer ein Fan davon, dass man auf individuelle Verträglichkeiten achtet. Also ich hatte zum Beispiel auch mal einen Fall in der Praxis, das betraf eine junge Frau, die hat 2 Jahre lang sehr, sehr radikal pflanzenbetont gegessen, vegan, streng, hat sich super damit gefühlt. Auch ihr Ernährungsprotokoll waren so Dinge, die ich auch gerne esse, Nüsse, Cashew, Süßkartoffeln, rote Beete und so weiter. Sie hat aber jeden Morgen immer und immer dasselbe gegessen, riesig viel Spinat, Mandelmus, Mandelmilch und so weiter. Und bekam auf einmal eine riesen Nierenkolik. Das ist bekannt. Also sehr viele sehr, sehr gesunde Lebensmittel können, wenn du jetzt zum Beispiel genetisch eine Veranlagung hast für Nierensteine oder zu wenig trinkst und sehr monoton isst, zu Calciumoxalat Nierensteinen führen. Warum ist mir das so wichtig, das jetzt spontan hier anzubringen? Man sollte immer auch eine Variabilität so ein bisschen reinbringen. Und trotzdem möchte ich unserem Tino jetzt sein Wasserkäfer nicht madig machen. Es scheint ja unbedenklich zu sein. Und was man einfach dazu sagen kann, die Forschung deutet in dem Fall darauf hin, dass die regelmäßige tägliche Einnahme effektiver ist, als jetzt gelegentlich sehr viel davon zu trinken. Also es scheint so zu sein, dass man lieber ein bisschen trinkt, anstatt so eine Riesenportion einmal die Woche. Mhm. Und man sollte aber auch hier ein bisschen berücksichtigen, Menschen mit einem jetzt Immunsystem, was vielleicht überaktiv ist oder etwas zu schwach, da würde ich empfehlen, sich auch vielleicht ärztlich beraten zu lassen. Wenn Menschen eine zum Beispiel Reizdarmsymptomatik haben, eine SIBO, das heißt Bakterien überwachsen den Darm, dann kann der Wasserkefir unter Umständen vorübergehend Symptome verschärfen. Und Menschen, die mit Histamin ein Problem haben, die sollten auch ein bisschen darauf achten, wie vertrage ich so ein Getränk, da fermentierte Lebensmittel generell hohe Histamindosen enthalten. Und so wäre mein Tipp, in Maßen, so eine Anfängerdosis wäre, dass man mal mit 1-2 Esslöffeln anfängt in der ersten Woche und sich dann so ein bisschen steigert, bis auf so eine maximal empfohlene praktische Grenze von etwa 2 Tassen täglich. Und man muss begründen, warum ich so eine langsame Titration empfehle, weil einfach der Magen-Darm-Trakt Zeit braucht, damit er auch die Darmbakterienpopulation gut anpassen kann. Das ist ja das Ziel von diesem Wasserkäfer, da unten im Darm so ein bisschen wieder was zum Blühen zu bringen. Und den möchte man ja nicht überfordern. Und zur Frage des Alkoholgehalts, da muss man sagen, die Alkoholproduktion während der Wasserkäfer-Fermentation ist wirklich ein wichtiger und auch oft missverstandener Aspekt. Und man muss sagen, dass der Alkoholgehalt minimal ist im Lebensmittelkontext. Also da muss man sich jetzt nicht große Sorgen machen, weil die Leber verarbeitet kontinuierlich auch kleine Alkoholmengen aus Lebensmitteln und auch aus dem Stoffwechsel. Das heißt, jeder normale Erwachsene, der produziert im Körper sogar etwa 5-10 Gramm Ethanol täglich aus körpereigenen Prozessen. Das heißt, die Menge des Wasserkefirs ist physiologisch vernachlässigbar. Da muss er sich keine Sorgen machen.
Alles klar. Dann gehen wir rüber zu Mareike. Mareike hat uns geschrieben: Neben einer bereits diagnostizierten Colitis ulcerosa hat meine Schwester jetzt auch die weitere Diagnose Endometriose erhalten. Im Oktober hat sie im Rahmen einer Bauchspiegelung zahlreiche Endometrioseherde operativ entfernt bekommen. Leider hat sie seitdem weiterhin starke Schmerzen im Bauchbereich, wobei sie nicht sicher ist, ob die Schmerzen durch die Colitis ulcerosa oder durch die Endometriose verursacht werden. Ihr Gynäkologe hat ihr eine Hormontherapie empfohlen, obwohl sie Hormone aufgrund der Nebenwirkungen eher kritisch gegenübersteht. Der Arzt meinte jedoch, eine Hormontherapie sei die einzige Möglichkeit, ihr zu helfen. Seit der Einnahme der Hormone hat meine Schwester nun mit starken Schlafproblemen und einer hohen Nervosität zu kämpfen. Darüber hinaus hat sie weiterhin starke Schmerzen. In der Zwischenzeit ist es ihr auch nicht mehr möglich, ihren Beruf als Grundschullehrerin nachzugehen. Möglicherweise finden Sie in Ihrem Podcast Raum für Tipps und Denkanstöße im Hinblick auf Ihr Krankheitsbild. Ist eine Hormontherapie unausweichlich? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Colitis ulcerosa und Endometriose? Welche Ernährung ist empfehlenswert und welche Mikronährstoffe sind zwingend erforderlich? Eine ganze Menge wichtiger Fragen, Anne.
Wow, das ist ein ganzer Strauß und auch ein riesiges Leid. Obwohl ich auch hier sagen muss, wir sehen ja in unserer Praxis sehr, sehr viele auch jüngere Menschen. Wir sehen auch Menschen zum Beispiel Leistungssportler, die keine Symptome haben. Wenn man aber manchmal genau guckt, sieht man hier und da doch kleine Dinge, auf die man nicht so achtet. Wir sehen aber auch solche Fälle bei uns in der Praxis, die schier überfordert sind mit einem Symptomdickicht. Und was man aber jetzt sagen kann, schon mal vorneweg, Ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viele Zusammenhänge. Auf jeden Fall hat die Colitis ulcerosa, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die einen Befall der Dickdarmschleimhaut ausmacht und mit blutig-schleimigen Durchfällen einhergehen kann, auch mit Schmerzen, die kolikartig sind, sehr unangenehm. Auch etwas mit der Endometriose gemein. Hier haben wir eine Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliche Gewebewucherung, auch außerhalb der Gebärmutterhöhle. Und das ist eben auch ein entzündliches Phänomen. Das ist auch krampfartig mit Schmerzen verbunden. Und auch wiederkehrende Unterbauchschmerzen, die unabhängig vom Zyklus sind. Und das ist ja das, was wir auch geschildert bekommen. Man kann es nicht so richtig zuordnen. Wo kommt's her? Im Zweifel muss man hier schon mal sagen, es gibt zwar keine wissenschaftliche Evidenz, die jetzt klar zeigt, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen. Aber was ich gefunden habe, eine Meta-Analyse, also eine umfassende Studienanalyse von 26 Arbeiten, zeigt, dass Frauen mit einer Endometriose eine dreifach erhöhte Wahrscheinlichkeit haben für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und dann muss ich sagen, dann gibt es für mich schon eine Dynamik in dem Geschehen. Und es gibt auch gemeinsame Mechanismen, habe ich herausgefunden. Beide Erkrankungen aktivieren die Mastzellen. Das sind also Immunzellen, die an den Schleimhäuten patrouillieren und die auch Histamin zum Beispiel ausstoßen. Das ist oft auch verantwortlich für Symptome wie Bauchschmerz, Reizdarm. Beide verursachen eine systemische Entzündungsreaktion. Das heißt, wenn ich Menschen in der Praxis im Blut entsprechend durchchecke, haben beide Entzündungen. Die meisten haben auch eine gestörte Darmbarriere und auch eine Dysbiose. Und interessanterweise auch, und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, eine Störung des Östrabolums. Wenn sich jetzt alle da draußen fragen, huch, was ist das?
Was ist das? Ein genau?
Neues Gummibärchen? Nein, das ist eine Störung der östrogenverstoffwechselnden Darmbakterien. Und wenn man das auch weiß, das ist jetzt auch schon in der Forschung, dann gibt uns das aber wiederum Möglichkeiten, da anzugreifen, wie wir die beiden besser beeinflussen können und auch die Symptome beherrschen können. Also konsequent antientzündlicher Lebensstil, konsequent schauen, wie sieht es mit meiner Darmschleimhautbarriere aus. Das kann man ja auch entsprechend in einer Praxis des Vertrauens für Vorsorgemedizin eruieren lassen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel dann konkret über die Ernährung zuckerarm, Ballaststoff moderat, guter Eiweißanteil, hochwertige Fette, B-Vitamine, Omega-3, Zink zum Beispiel, diese Schleimhaut zu kurieren. Auch gut ist Knochenbrühe oder Möhrensuppe. All das ist interessant. Und wäre jetzt schon mal ein ganz dringender Tipp durch den Hörer sozusagen, in das Ohr. Die von der Schwester berichteten Nebenwirkungen auf die Hormontherapie, also dass sie schlafgestört ist, einfach kribbelig, nervös und auch noch zudem leider ihre dauerhaften Bauchschmerzen nicht losgeworden ist, das ist sogar in der medizinischen Fachliteratur häufig dokumentiert. Das ist also gar keine Rarität. Die arme Schwester muss jetzt sich denken, oh Gott, bei mir geht das immer alles blöd aus. Nein, das sieht man leider oft, dass unter diesem Medikament es zu Nebenwirkungen kommt, in dem Fall Schlafstörungen, gar nicht so selten, depressive Verstimmungen, Nervosität, Reizbarkeit, Gewichtszunahme, Akne und Libidoverlust. Das habe ich recherchiert, das sind eigentlich klassische Nebenwirkungen. Was mir auch noch an der Stelle wichtig ist zu sagen, während manche Bauchschmerzen durch jetzt eine medikamentös oder wie auch immer, vor allen Dingen sehe ich auch durch Ernährungsumstellung, histaminarme Ernährung, deutliche Verbesserung der Schmerzen. Wenn dann jemand neu aufgetretene intensive Bauchschmerzen unter diesen Medikamenten hat, dann sollte man auch wieder sich vorstellen. Und jetzt gab es ja auch die Frage, diese kritische Bewertung der ärztlichen Aussage, Die Hormontherapie ist die einzige Möglichkeit, ne? Ja, das tut mir immer leid. Ich meine, jeder kennt das auch, wenn man mit Menschen arbeitet. Es ist auch manchmal, Kommunikation ist auch nicht einfach. Ich würde das aber nie so dogmatisch formulieren. Selbst wenn man jetzt aus der Erfahrung, und das wusste ich ja auch als Rheumatologin, sehr viel mit Medikamenten arbeiten musste. Streng genommen kann man hier kritisieren, dass diese Aussage jetzt etwas ungenau ist und auch nicht ganz korrekt. Zwar sind Hormontherapien aktuell eine belegte Säule der Endometriosebehandlung. Es gibt aber ausdrücklich sogar mehr evidenzbasierte Alternativen. Also nicht nur aus der Lebensstilmedizin oder Alternativmedizin. Und das sollte sie sich dann nicht so zu Herzen nehmen. Und dann war ja noch die Frage, warum tut der Bauch jetzt immer noch weh, trotz dieser Therapie? Auch das ist eine häufig beobachtete Situation. Und da fallen mir jetzt einige Ursachen ein. Zum Beispiel kann ja sein, dass durch den wiederholten Schmerzreiz die Nervennetze einfach übersensibilisiert sind. Also wenn du dauernd genervt bist durch Schmerzen, ne? Also dass auch das Nervensystem ist dann überreizt. Es kann auch sein, dass die Schmerzschwelle sinkt und deswegen bereits schwache Reize als intensiv empfunden werden. Also man ist dann einfach leichter, schneller gar gekocht. Und das erklärt auch, warum selbst nach operativer Herdentfernung bei Menschen Schmerzen persistieren können. Ja, also das ist ganz nochmal zu nennen. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass man davon ausgehen kann, nicht alle Menschen sprechen überhaupt, also in dem Fall Frauen, auf Gestagene diese Hormone an. Das hängt einfach auch von einem Rezeptorstatus für diese Hormone im Endometriumgewebe ab. Das heißt, wir können vorab gar nicht sagen, ist das jemand, der das jetzt absolut toleriert? Ist es jemand, der es super verträgt und der auch einen Benefit hat? Und auch ein Bluttest kann das bisher nicht vorhersagen, nur wenn das Gewebe vorab untersucht wird. Und deswegen wäre ich sehr dafür, dass sich diese, ich nenne es jetzt mal Patientin, absolut einlässt auf alles, was ihr hilft, alles, was ihr gut tut, absolut den antientzündlichen Lebensstil auch einläutet. Ich würde aber auch überlegen, eine Neuraltherapie in Erwägung zu ziehen, weil wir wissen, dass auch die Neuraltherapie eine evidenzbasierte Alternative ist, wenn die hormonelle Behandlung entweder abgelehnt wird oder nicht vertragen wird. Also, dass man lokal anästhetisch arbeitet. Und es gibt auch andere medikamentöse, innovative, immunmodulierende Therapiemöglichkeiten, die zunehmenden Aufmerksamkeiten bekommen. Und sie ist da noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und wenn sie jetzt einen Tipp hat, wenn sie morgen in den Supermarkt geht und einkaufen will, weil ernähren müssen wir uns alle, du lachst schon, und da würde ich sagen, auf jeden Fall reich an Gemüse, reich an hochwertigen Fetten, hochwertiges Omega-3-Fett, hochwertiges Olivenöl und histaminarm. Also nichts Aufgewärmtes, aufgewärmte Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, Bohnen. Ich glaube, da wird es ihr eher sehr schlecht gehen. Und auch aufpassen mit Schokolade, mit Rotwein, gereiftem Käse, Tomaten, Spinat und fermentierten Sachen. Also der Wasserkefir vom Tino wäre nix für diese Patientin. Und mit Zucker auch nicht gerade klotzen. Und natürlich auch antientzündliche Sachen, zum Beispiel Kurkuma. Da gibt es randomisierte Studien, die positive Effekte auch gerade bei Colitis ulcerosa zeigen, zu einer klassischen Standardtherapie. Aber auch mal überlegen, was kann eine Darmsanierung anstellen, und unbedingt die klassischen Nährstoffe Vitamin D, Zink, C, E. Das muss wirklich gut laufen, und Magnesium, weil da wird sie sehr, sehr, sehr viel von brauchen.
Liebe Mareike, vielen Dank für deine E-Mail und ganz liebe Grüße und gute Besserung an deine Schwester.
Absolut, ganz liebe Grüße.
Dann gehen wir rüber zu Susanne. Susanne hat uns geschrieben, Ich konsumiere Leinöl bzw. Algenöl. Da ich es oft nicht geschafft habe, das Öl in 4 Wochen aufzubrauchen, bestelle ich Omega-3 DHA, EPA, nun in Kapseln. Diese sind im Kühlschrank laut Hersteller über mehrere Monate haltbar. Sind die tatsächlich formstabil und werden nicht schlecht, weil sie sich in einer Gelkapsel befinden? Für mich ist es auch eine Kostenfrage, schreibt sie. Das frisch gepresste Öl ist sicherlich deutlich hochwertiger. Für mich sind die Kapseln vom Gebrauch her eine gute Alternative. Was sagst du?
Ja, das ist sehr zweischneidig, das Schwert. Wenn ich jetzt mal rein die Frage beantworte, sind Omega-3-Gelkapseln in der Kühlschranklagerung formstabil, wenn man bestimmte Bedingungen einhält? Natürlich muss man dann wissen, wie sind die Bedingungen im Kühlschrank?
Kalt.
Dann muss man sagen, ja, auch die Luftfeuchte spielt ja da auch eine Rolle, dass die Kapselintegrität erhalten bleibt. Also mit Kapseln, das ist gar nicht so einfach. Dann muss man sagen, ja. Das heißt, die praktische Erklärung, Kühlschranklagerung ist auch besser als unter Raumtemperaturbedingungen und gefährdet nicht die Formstabilität. Aber es gibt ja hier eine ganz andere Frage. Wie sieht es denn mit der oxidativen Stabilität des Produkts aus? Das ist eine wirkliche Qualitätsfrage. Klar hat eine Gelatine-Kapselschale prinzipiell auch einen Oxidationsschutz im Vergleich zu flüssigem Öl, aber auch sie verhindert die Oxidation nicht vollständig. Und ja, könnte man jetzt sagen, in einer Kapsel ist das empfindliche Öl ja immer noch besser geschützt als jetzt in einer flüssigen Form. Ich bin wirklich auch aus Erfahrung in der Praxis ein ganz großer Fan, ein Öl nur vornehmlich in den Körper wirklich zu bringen, wenn es frisch gepresst ist und nicht zu lange haltbar. Aber das sollten dann auch solche Bedingungen sein, dass sie Omega-Safe patentiert gepresst sind. Also aus meiner Erfahrung als Rheumatologin, gerade mit solchen Menschen, wie wir eben hatten, mit sehr vielen Schmerzen, mit starker Entzündungsdynamik, das wäre ein fantastisches Studiendesign, um mal zu schauen, welche Dosierung, welche Darreichungsform ist eigentlich von der Bioverfügbarkeit, Pharmakodynamik, Pharmakokinetik im Körper, wie man das so schön sagt, und dem Outcome, wie es den Leuten geht, die beste Variante. Und da muss ich sagen, habe ich in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viel empirisch auch dazu gelernt und bin deswegen ein großer Fan dieser frisch gepressten Öle. Die halten sich auch wirklich nur 3-4 Wochen. Und ich würde dann eher vielleicht auch ein höher dosiertes Öl verwenden. Es gibt ja auch Forte-Öle, wo man dann mal einen Teelöffel am Tag nimmt oder jeden zweiten Tag. Aber man hat diese frische Qualität. Ja? Und ich kann es aber auch verstehen, wenn jetzt jemand auf Reisen ist. Ich bin ja da nicht ein Dogmatiker Deluxe. Aber ganz klar wäre ich immer dafür, dass es ein frisches Produkt ist. Und bei den flüssigen Produkten, den Ölen, selbst wenn sie hochwertig gepresst sind, ist ja auch wichtig, dass die Flasche exzellent verschlossen bleibt. Also hier wäre mein Tipp, sie auch nicht mehrmals am Tag öffnen, sondern auch dann das sehr, sehr schnell konsumieren.
Anne, ich habe an dieser Stelle eine Nachfrage. Wenn du von frisch gepresstem Öl sprichst, kaufst du das oder hast du zu Hause eine kleine Ölmühle?
Nee, ich habe zu Hause keine Ölmühle.
Das habe ich mir fast gedacht, ja. Nein. Aber du kaufst dann frisch tatsächlich.
Ich kaufe das frisch, aber im Internet. Also bei Herstellern, die dieses Patent haben, das Omega Safe frisch zu pressen. Wenn du da dann bestellst im Internet, dann wird das da unmittelbar in den Tagen danach auf Bestellung produziert und dann frisch geliefert. Also man hat dann ein Öl zu Hause, was vielleicht eine Woche alt ist. Ne? Mhm. Man muss jetzt nicht sagen, dass es gibt viele Faktoren. Man könnte wahrscheinlich eine riesige Debatte machen. Ist es denn immer, immer besser, wenn du auch dieses Öl falsch lagerst? Ne? Ist es auch nicht überlegen? Aber ich würde einfach schauen, vielleicht kann man ja auch eine Kombination aus beidem machen. Aber wenn jetzt jemand wirklich entzündliche Symptome hat, dann würde ich immer sagen, lieber ein ehrlich gepresstes, frisch gepresstes Öl mit diesem Omega-Safe-Patent als schlechte Qualität und Kompromisse machen.
Und dann auch das Geld dafür ausgeben. Ne?
Genau.
Ja.
Ja, also dann lieber eine Qualität und ein bisschen davon, das merkst du auch. Nicht nur am Geschmack, sondern wenn Leute wirklich Symptome haben. Der Körper, glaube ich, kann das schon ganz gut bewerten.
Und die Flasche in den Kühlschrank stellen, wenn sie angebrochen ist.
Und die Flasche in den Kühlschrank stellen und vor allen Dingen auch mal einen Kontrollwert im Blut bestimmen lassen. Also wie sieht der HS-Omega-3-Index aus? Da siehst du auch nicht nur gerade, wie viel Omega-3-Öl du vielleicht am Tag vorher konsumiert hast und dann ist der Wert besser, sondern dann guckt man wirklich rückwirkend über einen längeren, mehrwöchigeren Zeitraum, wie sieht's denn mit dem Omega-3-Spiegel aus? Weil du kannst ja auch nicht sagen, nehmen Sie eine Kapsel, nehmen Sie einen Teelöffel, nehmen Sie einen Esslöffel. Es hängt ja auch davon aus, wie groß ist der Mensch, wie viel Kilos wiegt der und vor allen Dingen, wie gut resorbiert der, ne?
Gibt's eine Pauschalmenge? Also, dass du sagst, eine Person von 1,70 Meter braucht einen Teelöffel pro Tag?
Nein, die gibt es nicht.
Okay.
Das muss wie Vitamin D individuell bestimmt werden. Und das lässt sich aber in der Praxiserfahrung sehr, sehr gut umsetzen. Wenn jetzt jemand noch nichts genommen hat, dann würde ich immer empfehlen, sich an die Packungsbeilage halten.
Wir nehmen noch Hörerin Alice oder Alice mit rein. Sie schreibt, ich nehme seit einigen Monaten liposomales Eisen aufgrund von chronischem Eisenmangel durch starke Monatsblutung. Das ist das erste Präparat, das ich vertrage. Ich habe keine Magenschmerzen, ich habe keine Verdauungsprobleme und deutlich bessere Eisenwerte. Über Eigenrecherche bin ich auf dieses Präparat gekommen. Meiner Erfahrung nach ist das unter Ärzten kaum bis gar nicht bekannt. Mich würde sehr Ihre Ansicht dazu interessieren, liebe Anne.
Ja, liebe Alice, vielen Dank für diese spannende Frage. Und hier möchte ich erstmal kurz einordnen. Überhaupt finde ich das Thema Eisenmangel sehr, sehr, sehr spannend. Hier mal auch an alle da draußen eine Frage, ob das eine Folge wäre, die auch mal interessant wäre. Kann man uns ja auch mal Wünsche schreiben.
Klar.
Da kann ich auch noch gleich was zu sagen. Es gibt ja auch verschiedene Varianten, wie du den Eisenspiegel hochbekommst, auch bei Menschen, die hartnäckig Probleme haben. Aber zur Einordnung mal vorneweg. Das liposomale Eisen ist eine neuere Eisenform, die man also oral, also ne, schluckt und nicht über eine Spritze Injektion bekommt. Und da ist das Eisen auch in so ein Mändelchen, in eine Hülle aus Phospholipiden und oder Zuckerestern in sogenannte Liposome eingewickelt. Und Hintergrund ist der, dass diese Hülle das Eisen im Magen schützen soll und auch eine Reizung der Magen-Darm-Schleimhaut verringern und die Aufnahme der Eisensubstanz besser ermöglichen soll. Also hier ist ja auch eine Sache, also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich brauche auch immer mal ein bisschen Eisen, nicht regelmäßig. Ich habe da jetzt auch eine tolle Variante für mich gefunden, zum Beispiel mit Lactoferrin, eine andere Substanz. Wäre auch mal hier schön zu diskutieren. Aber wir wollen jetzt erstmal hier das liposomale Eisen auseinandernehmen. Wenn man sich die Datenlage erstmal insgesamt anschaut, dann sieht man, dass in den letzten Jahren wirklich einige Arbeiten erschienen sind zu dieser Art von Eisenpräparaten mit auch teilweise vielversprechenden Ergebnissen, aber man muss auch ehrlich sagen, noch mit sehr auch teilweise widersprüchlichen Ergebnissen. Und was man jetzt aber sagen könnte, dass das liposomale Eisen vor allen Dingen auch bei bestimmten Situationen, bei Menschen mit einer schlechteren Verträglichkeit, bei chronischer Niereninsuffizienz und so weiter, den Eisenstatus gut verbessern kann und zwar ähnlich wirksam wie intravenöses Eisen, aber mit weniger Kosten. Das ist mir aber auch zum Beispiel schon gelungen mit einer Form von einem pflanzlichen Eisen und mit Lactoferrin. Also da hatte ich eine Patientin damit geführt, die regelmäßig zur Infusion musste und immer wieder abgerauscht ist. Als Zwischenfazit muss ich sagen, kann diese Form des Eisens mit geringeren Dosen eine vergleichbare Wirkung haben als die klassischen Eisensalze. Vor allen Dingen, wenn jetzt Menschen Probleme haben mit Magen-Darm oder auch eine stärkere Entzündungslage. Es scheint ja wirklich zu sein, das bestätigt sich auch in den Studien, dass diese Form des Eisens etwas weniger Nebenwirkungen hat auf Magen-Darm als die klassischen Präparate. Und was ich hier auch als Chance sehe, und deswegen, ich bin ja auch immer dankbar für Anregungen, das muss man einfach auch jetzt mal mehr in der Praxis auch ausprobieren. Ja, auch eine schöne kleine Studie, ne? So dass man das auch mal jetzt mit in der Praxis macht, mit dieser Form von Eisen, mit Curry-Eisen und Lactoferrin. Dass wenn Menschen natürlich was besser vertragen, dann hast du auch natürlich eine bessere Therapietreue. Ne? Das ist immer ein Punkt. Was man aber auch sagen muss, dass diese Form von Eisen in der Regel deutlich teurer ist als andere. Zumindest ist das, was ich in meinen Recherchen gesehen habe. Insofern ist das aus der aktuellen Sicht vielversprechend. Wir haben aber noch nicht so eine breite Studienlage für die klassischen Präparate. Und da muss man jetzt auch zur Verteidigung der ärztlichen Praxis sagen, Leitlinien hinken ja auch dem Stand der Forschung Jahre hinterher. Und bis sowas sich dann ändert, das ändert sich erst, wenn es riesige Studien gibt. Und dann fragt man sich auch, gibt es denn irgendwann dazu Studien? Das heißt, das ist auch wieder ein Zeichen dafür, warum einfach in der ärztlichen Behandlungspraxis kaum jemand dieses liposomale Eisen kennt oder nutzt. Aber ich versuche ja auch immer, quasi neuesten Stand der Forschung und auch sowas immer direkt umzusetzen, um nicht auf der Stelle zu treten. Ne? Insofern spannend, ich bleibe dran, auf jeden Fall.
Sehr schön. Vielen Dank, Anne. In der nächsten Folge starten wir eine kleine Reihe, die da heißt Doc Flex, kleine Hebel, große Wirkung. Wir wollen da bestimmte Naturheilverfahren näher angucken. Mit dabei sind die Akupunktur und Akupressur, was wir bei Wetterfühligkeit machen können, das Kneipen, da freue ich mich besonders drauf, und los geht's kommenden Mittwoch mit dem Thema Licht und Lichttherapie. Habt ihr Wünsche oder Fragen an uns? Dann gerne schreiben per E-Mail über podcast@docfleck.com. Und bis dahin, ja, würde ich sagen, freuen wir uns über positive, gute Bewertungen. Und wenn ihr uns auf RTL Plus oder den anderen Plattformen abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Bis nächsten Mittwoch.
Bis nächsten Mittwoch. Bleibt gesund und macht was draus.
Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung.